Panasonic RRDR60. Grundlegendes: Der Panasonic RRDR60 IC Recorder, hergestellt in Japan, ist dank seiner Größe von ca. 5,6 x 9,2 x 1,4 cm ein recht kleines und vor allem mit eines der ersten digitalen Diktiergeräte, welches 1998 für ca. 100 US-Dollar auf dem Markt erschienen ist. Berücksichtigt man die Inflation der vergangenen Jahre, entspricht dies einer heutigen Kaufkraft von etwa 162 Dollar, 151 Euro, Stand 2023. Im Grunde war es ein Gerät für jeden, der ein Diktiergerät im Alltag verwenden wollte. Doch durch bekannte paranormale Forscher aus den USA, genauer gesagt dank Steve Huff oder Zach Bagans, begann vor wenigen Jahren ein regelrechter Hype um das Diktiergerät, und so erzielt man durch den Verkauf derzeit Preise von 2.000 bis 4.000 US-Dollar. Steve Huff ist ein bekannter, allerdings für viele mittlerweile zweifelhafter bzw. trügerischer paranormaler Forscher, der beispielsweise auch das Portal entwickelt hat, im Internet alle von der neuen und revolutionären Kommunikation bzw. Effektivität des Geräts überzeugen wollte und nach dem Veröffentlichen des Bauplans sein Geld mit dem Verkauf der unbedingt nötigen Portal-Computersoftware verdient. Beim RRDR60 lief es ähnlich, denn als er im Besitz mehrerer dieser zu Beginn noch sehr günstig gekauften Geräte war, versuchte er, die breite Masse der Personen aus der Szene davon zu überzeugen, dass man mit diesem und wirklich nur diesem Gerät nie dagewesene Tonbandstimmen aufzeichnen kann. Aufgrund der Tatsache, dass Steve Huff oder auch der paranormale Forscher Zach Bagans diese Aussagen öffentlich trafen, wollte jeder so ein altes Diktiergerät besitzen, und da Angebot und Nachfrage den Markt steuern, stiegen die Preise ins Unermessliche. Die Geschichte vom Heiligen Gral der Diktiergeräte wurde immer weiter erzählt, und jeder, der so ein Gerät besaß, erzählte sie weiter, wodurch es letzten Endes auch Wörter wie Ghost Hunting oder EVP in die Artikelbeschreibungen geschafft haben. Spezifikationen: Als es auf dem Markt erschienen ist, war es mit seinen 60 Minuten Aufnahmezeit bzw. 99 Aufnahmen bei gerade mal 2 MB fest verbauten Flashspeicher den ganzen anderen Geräten mehr als nur eine Nasenlänge voraus. Ende der 90er Jahre gehörten noch Diktiergeräte mit einer Mikrokassette zum Standard, die man zwischen 30 und 150 Dollar kaufen konnte. Konkurrenten aus dem Bereich digitale Diktiergeräte lieferten Aufnahmezeiten von wenigen Minuten über 16 Minuten bis hin zu 37 Minuten, wie bei einem der Firma Optimus. Das DR60 arbeitet mit einer analogen Eingangssignalabtastung von 6 kHz. Jede Abtastung hat einen diskreten Wert von 12 Bit, also 4096 mögliche Werte pro Abtastung. Der interne Prozessor arbeitet mit einem 6 MHz Takt. Bei dem recht ansehnlichen Display setzt man auf eine klassische LC-Technologie, und neben dem 2,8 cm Lautsprecher verfügt das DR60 über einen eher unüblichen 2,5 mm Kopfhöreranschluss. Die digital gespeicherten Aufnahmen lassen sich nicht per USB oder einer anderen seriellen Verbindung auf den Computer übertragen. Das kleine verbaute Elektret-Kondensatormikrofon wird auf die Frequenz des Sprachbereichs ausgelegt sein, beziehungsweise wurden diese kleinen Mikrofone schon in den 90er Jahren für den Frequenzbereich zwischen 20 und 20.000 Hertz ausgelegt. Der typische Frequenzbereich der Sprache befindet sich zwischen 50 und 7.000 Hertz. Aufgrund der Art, wie die Signale intern gespeichert werden, ist der Frequenzbereich bis 3000 bzw. 4000 Hertz relevant. Allgemein befindet sich das typische Mikrofonfrequenzspektrum zu dieser Zeit zwischen 300 und 3400 Hertz. Beim Anschließen eines Kopfhörers wird der interne Lautsprecher deaktiviert. Für den Betrieb werden zwei 3A-Mikrobatterien benötigt. Die Mikrofoneingangsempfindlichkeit lässt sich in 5 Stufen variieren. Dank des verbauten digitalen Signalprozessors sind aufgrund der schnellen Datenverarbeitung auch Veränderungen der Abspielgeschwindigkeit wie auch Vor- und Zurückspulen kein Problem. Der digitale Signalprozessor-Chip, DSP-Chip, wird aber auch verwendet, um das abgetastete Signal am Eingang, welches eine Größe von 112 Kilobits pro Sekunde besitzt, auf gerade mal 1/20, also 5,6 Kilobits pro Sekunde, zu komprimieren. Der Codec für die Kompression, also um die analogen Eingangssignale digital verkleinert zu speichern, nennt sich CELP, C-E-L-P, wird typischerweise in der Telekommunikationsbranche für Sprachkompression eingesetzt und galt damals, als das DR60 auf den Markt gekommen ist, schon eher als veraltet. Seit 1991 ist CELP der Standard für die GSM-Mobilfunkkommunikation und somit nach wie vor im Einsatz. Gemäß des GSM-Standards würde man für 60 Minuten eine Datenmenge von fast 6 MB, also rund dreimal so viel wie der DR60 besitzt, benötigen. Der Mikrofoneingang wird über eine automatische Pegelanpassung, AGC, Auto Gain Control, sehr komfortabel gesteuert. Leise Geräusche werden somit automatisch verstärkt und ein zu lautes Eingangssignal gedämpft. Da es sich beim DR60 um ein Diktiergerät handelt, verfügt es auch über eine VAS-Funktion, Voice Activated System, womit sich über den Lautstärkepegel am Mikrofon eine Aufnahme automatisch starten und stoppen lässt. Bei welchem Pegel eine Aufnahme beginnt bzw. beendet wird, lässt sich über die Mikrofonpegelsteuerung einstellen. CELP-Codec. Der im DR60 für die Kompression verwendete Codec erschien erstmals in den 1980er Jahren und überarbeitet in den 90er Jahren. Im Vergleich, der sehr bekannte MP3-Codec wurde bereits in den frühen 90er Jahren veröffentlicht. CELP bot trotz hoher Kompressionsrate eine noch akzeptable Audioqualität, allerdings orientierte sich die Art, wie die dauerhaft verlustbehaftete Datenreduktion durchgeführt wird, an dem Haupteinsatzgebiet eines Diktiergeräts, und zwar der Sprache bzw. Sprachübertragung. Somit war der Frequenzbereich zwischen 300 und 3000 Hz optimiert. Durch den CELP-Codec war es also möglich, mit gerade mal 2 MB 60 Minuten Sprache aufzuzeichnen. Aufgrund des Audio-CD-Standards der 80er Jahre, bei dem in Stereo 44.100 Mal pro Sekunde mit 16 Bit das Signal erfasst wird, benötigt man so für 60 Minuten in etwa 620 MB, Faktor 310. Eine MP3-Datei mit klassischen 128 Kilobits die Sekunde hingegen nur noch ca. 60 MB, Faktor 30. War der CELP-Codec unserer Zeit meilenweit voraus? Das Geheimnis hinter dieser Art der Kompression ist ein sogenanntes Codebuch im Speicher, in welchem 256 sehr kurze Samples bzw. Vektoren gespeichert sind. Das Eingangssignal vom Mikrofon besteht aus 160 aufgenommenen Werten, je 27 Millisekunden. Anschließend wird das kurze Signal in 5 Millisekunden Frames aufgeteilt und anschließend analysiert. Analysieren bedeutet, dass im Codebuch nach einem Sample gesucht wird, der dem des 5 Millisekunden Eingangssignals am ähnlichsten ist. Anschließend wird nicht das Eingangssignal gespeichert, sondern die Adresse des Samples im Codebuchspeicher. Wir erhalten also lediglich eine Liste von vielen Speicherplätzen, die eine Interpretation des Eingangssignals entspricht und nicht dem des echten Eingangssignals. Des Weiteren verfügt der CELP-Codec über einen Vorhersagealgorithmus, der aktuelle Werte mit vorherigen in Beziehung bringt, um so mittels mathematischen Verfahren und aufgenommener Parameter Berechnungen für zukünftige Werte durchführen zu können. Wir erhalten also eine Vorhersage, wie das nächste Signal aussehen könnte. Da CELP für die Sprache konzipiert wurde, gibt es bestimmte Muster, wodurch dann logische nachfolgende Werte gespeichert werden. Das Abspielen funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Speicherstelle für Speicherstelle wird nach und nach aufgerufen und das dort gespeicherte Sample aus dem Codebuch dekodiert, verstärkt und abgespielt. Probleme: Der im RRDR60 verwendete ZELP-Codec wird aus historischen Gründen hauptsächlich für Sprachkompression verwendet. Andere Eingangssignale wie Musik oder Umgebungsgeräusche, die man bei einer paranormalen Untersuchung hauptsächlich aufnimmt, können somit deutlich schlechter aufgezeichnet werden und es kommt dadurch auch zu Fehlern, denn diese Art der Kompression neigt leider auch zu einer fehlerhaften Spracherkennung, wodurch Tonschnipsel falsch bestimmt werden. Ebenfalls sorgt die geringe Auswahl an vorgespeicherten Samples dazu, dass ein Signal nie korrekt gespeichert werden kann. Am Ende muss sich immer für ein Sample entschieden werden. Hat man zur Auswahl nur Rot und Gelb, am Eingang aber Orange, muss man einen Kompromiss eingehen. Somit ist die Gefahr also groß, dass durch Folgefehler am Ende Geräusche entstehen, die nach etwas klingen, was es nie gegeben hat. In der Regel findet die Auswertung am Computer statt und das Signal muss also erst noch vom Diktiergerät über den 2,5 mm Kopfhöreranschluss auf den Computer übertragen werden. Ein weiteres Problem soll die automatische Pegelanpassung bzw. die automatische Mikrofonverstärkung sein, in Kombination mit den Klangverbesserungsfiltern. Der AGC ist wohl dafür bekannt, die Stille so sehr zu verstärken und durch die Filter zu verfälschen, dass es zu starkem Rauschen und zu Artefaktbildung auf der Aufnahme kommt. Der VAS-Modus für Sprachmemos ist leider davon betroffen. Stellt man eine zu geringe Mikrofonempfindlichkeit ein, kann es durch Rauschen oder bedingt durch Artefakte zu einem fehlerhaften Starten der Aufnahme kommen. Weitere Hinweise: Es gibt Diktiergeräte aus dem Hause Panasonic, wie aus der QR-Serie das RRQR 80, 100, 200, 240 oder 400, welche gut 10 Jahre jünger sind, dem RRDR60 sehr ähnlich sehen, allerdings nichts mit ihm bezogen auf die Magie dahinter zu tun haben, auch wenn der Funktionsumfang identisch ist. Dennoch sieht man oft, dass auch diese Geräte für mehrere 100 Euro angeboten werden und man über den Zusatz ähnlich wie DR60 oder nicht DR60 eine gewisse Manipulation oder einen erzwungenen Bezug herstellen will. Bei der Aufnahme des QR80 8 MB Speicher oder QR240 32 MB Speicher kann man zwischen Longplay, Standardplay und High Quality wählen und erreicht dadurch eine Aufnahmezeit von mindestens 15 bzw. 66 Minuten und maximal 60 bzw. 266 Minuten. Die QR-Geräte arbeiten mit einem Frequenzspektrum zwischen 450 und 5000 Hertz. Bei dem verwendeten Kompressionsverfahren setzt man durch die Wahl der Qualität auf unterschiedliche Bitraten. Möglicherweise kommt hier der zu jener Zeit übliche bzw. weit verbreitete AD-PCM-Codec zum Einsatz, definitiv aber nicht der ZELP-Codec. Auch bei der QR-Reihe kommt man nicht an die intern gespeicherten Audiodaten. Allerdings haben wir einen normalen 3,5 mm Kopfhörer wie auch externen Mikrofonanschluss. Oftmals wird als Preis für das RRDR60 20 bis 30 Dollar angegeben und es zusätzlich als ein billiges Diktiergerät bezeichnet. Da der Preis aber im Jahr 1998 ca. 100 US-Dollar und 1999 in England rund 90 Pfund betrug, stimmen die 20 bis 30 Dollar definitiv nicht. Genauso die Aussage, dass es ein billiges Gerät wäre. Auch interessant ist, dass Panasonic selbst keine Informationen über ein offizielles Veröffentlichungsdatum des RRDR60 wie auch einen Marktpreis hat. Manche Leute schrieben im Internet, dass sie das Gerät bereits 1996 besaßen und es gibt DR60-Serviceanleitung von 1997. Allerdings waren die frühesten Verkaufsartikel aus dem Jahr 1998. Ebenso wird davon berichtet, dass man mit dem verbauten Mikrofon so gut Stimmen von Verstorbenen aufzeichnen kann, da es Frequenzen bis runter auf 4 Hertz aufzeichnen kann. Unabhängig davon, dass das menschliche Ohr beim Abspielen nicht in der Lage wäre, diese aufgezeichneten Stimmen zu hören. Ein Elektretmikrofon ist in der Regel nicht in der Lage, solche tiefen Frequenzen wahrzunehmen. Des Weiteren ist auch der DSP-Chip, der die Eingangssignalfrequenzen auswertet, bzw. das Codebuch des Zellcodec, nicht darauf ausgelegt, solch tiefe Frequenzen abzuspeichern. Interessantes. Angeblich bzw. laut einer Legende sollen sich einige Konsumenten bei Panasonic darüber beschwert haben, dass sich auf den Aufnahmen des RRD60 unerklärliche Stimmen manifestiert haben sollen. Aufgrund von vielen Beschwerden soll Panasonic eine Rückrufaktion gestartet haben. Das Gerät kam nach kurzer Zeit überarbeitet und mit einer besseren elektromagnetischen Abschirmung auf den Markt. Im Internet findet man jedoch keine Informationen über eine Rückrufaktion. Panasonic selbst schrieb auf Nachfrage, dass es nie einen Rückruf gegeben hat. Diesbezüglich wird auch behauptet, dass man einen Warnhinweis auf dem Batteriefach des Geräts findet, wo geschrieben stehen soll, dass Panasonic keine Haftung für derartige Störungen übernimmt. Schaut man sich hier Bilder dazu an, könnte man sagen, dass es eine sehr wilde und eigene Art von Interpretation wäre, wenn dies dort stehen soll. Oftmals liest man auch davon, dass der VHS-Modus in der amerikanischen Ghost Hunter-Szene sehr gerne zum Einsatz kommt. Dafür stellt man einen möglichst niedrigen Aktivierungspegel ein. Startet nun nach dem Stellen der Frage und etwas Ruhe der Aufnahmemodus von allein, wird hier hinein interpretiert, dass eine Geisterstimme die Aufnahme gestartet hat und so eine Tonbandstimme aufgezeichnet wurde. Alternativ lässt man das Gerät im VHS-Betrieb einfach über einen längeren Zeitraum liegen und wertet später die Aufnahmen aus. Gemäß einer Aussage von Steve Huff funktioniert dieses Gerät selbstverständlich mal wieder nicht bei jedem. Auch wenn es sehr teuer war und es von allen hoch gelobt wird, eine Garantie bekommt man am Ende dann doch nicht. Informationen zu den Quellen finden sich in diesem Beitrag auf para-wiki.de.